Also da kann ich jedem einen Tipp fürs Leben geben, wenn er mal irgendwo auf dem Acker oder im Wald einen menschlichen Unterkiefer findet und nicht weiß, ob er damit lieber zur Polizei oder ins Museum geht, muss er einfach nur gucken, ob er ein Kinn hat. Wenn es ein Kinn hat, muss man zur Polizei, dann ist es nämlich ein moderner Mensch. Und wenn es kein Kinn hat, dann geht man ins Museum, dann hat man einen Urmenschen gefunden.
Mit dieser Folge von Geschichte Europas setzen wir unsere Besprechung der Urmenschen fort und schauen auf den Homo heidelbergensis, den Vorgänger des Neandertalers. Dr. Christina Eck bringt uns sein Aussehen und seine Lebensweise näher, erklärt seine biologische Verbindung zu anderen Urmenschen und auch dem modernen Homo sapiens und beschreibt, wie es ist, das erste Fundstück einer neuen Menschenspezies in den Händen zu halten. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen zu den anderen Urmenschen und Wege, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Auch gibt es die Möglichkeit, mich bei Ko-fi, PayPal und Steady bei der Produktion von Geschichte Europas zu unterstützen. Frau Eck beginnt die Folge damit, ihren Weg zur Beschäftigung mit dem Thema vorzustellen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Februar 2025.
Mein Name ist Dr. Christina Eck. Ich bin Paläontologin, habe in Heidelberg Paläontologie studiert mit dem Schwerpunkt Wirbeltierpaläontologie. Mein eigentliches Steckenpferd, muss ich zugeben, sind die Dinosaurier und war auch als Kind irgendwie gar nicht so in Urmenschen interessiert. Die Dinos hatten es mir mehr angetan. Aber wie gesagt, habe ich in Heidelberg studiert am Institut für Geowissenschaften und dort ist ja das Original des Homo heidelbergensis aus Mauer untergebracht. Und dann war ich wissenschaftliche Hilfskraft bei der Frau, die den Tresorschlüssel hatte. Und 2007, das war schon gegen Ende meines Studiums, war großes 100-jähriges Fundjubiläum in Mauer. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht Führung machen möchte über den Homo heidelbergensis. Und dann habe ich mich eingelesen in die Urmenschen, habe mich sehr viel damit beschäftigt und die Begeisterung stieg. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, meine Diplomarbeit habe ich über Flugsaurier gemacht, habe ich praktisch diese Kuratorenstelle meiner HIWI-Chefin übernommen am Institut und war dann selbst Kuratorin für den Unterkiefer von Mauer. Und ich glaube, da habe ich mich dann in ihn verliebt. Und mittlerweile bin ich nicht mehr an dem Institut, aber ich bin jetzt die Vorsitzende des Vereins Homo heidelbergensis von Mauer e.V. Und ja, ich liebe diesen Unterkiefer einfach.
Den Unterkiefer schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Wir gehen aber erstmal auf das große Ganze. Wir schauen uns den Homo heidelbergensis als Ganzes an. Was sind so die wichtigsten Dinge, die wir zum Anfang der Folge über diese Menschenart wissen müssen?
Also ich würde sagen, der Schlüsselpunkt ist einfach, dass der Homo heidelbergensis heute der gemeinsame Vorfahre ist von Homo sapiens, also uns modernen Menschen, und dem Neandertaler, der, glaube ich, der berühmteste Urmensch von allen ist. Das macht den Homo heidelbergensis einfach für unsere Evolution wahnsinnig wichtig.
Ich habe in anderen Folgen ja auch schon über den, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Vorgänger gesprochen, nämlich den Homo erectus. Jetzt ist die Frage, wann und wie kam denn der Homo heidelbergensis überhaupt auf diese Welt, bevor wir uns gleich anschauen, wie er nach Europa kam?
Ja, also nach der gängigen Lehrmeinung im Moment stammt Homo heidelbergensis direkt vom Homo erectus ab. Also hat es eine Art, die sich auch in Afrika entwickelt hat, wie viele andere Menschenarten auch. Es gibt sogar Paläoanthropologen, die den Homo heidelbergensis zum erectus stellen, also gar nicht heidelbergensis als eigene Art ansehen, sondern den ganzen Fundkomplex Homo erectus nennen. Aber das sind nicht die Mehrheit der Paläoanthropologen. Und wie genau diese Entwicklung stattgefunden hat, vom Erectus zum Homo heidelbergensis, ist schwierig nachzuvollziehen, weil wir auch insgesamt ziemlich wenige Hominidenfunden haben. Also Funde von Urmenschen sind relativ selten. Und wir können eigentlich nur aufgrund von Fundort und zeitlicher Datierung, also das geologische Alter eines Fundes, sagen, welche Art vermutlich von einer anderen Art abstammt. Also es ist nicht so, dass wir wirklich so eine Linie haben, so eine Linie verfolgen können, wo wir sagen, okay, die allerersten Vorfahren bis zu uns Menschen heute, das ist ein geradliniger Ablauf, eine geradlinige Evolution, sondern es ist das Gegenteil der Fall. Die menschliche Evolution ist wahnsinnig komplex. Unser Stammbaum wächst mit jedem Fund. Es ist mittlerweile mehr ein Stammbusch. Und wir können zwar sagen, aufgrund der zeitlichen und räumlichen Einordnung, dass Homo heidelbergensis nach Erectus kommt und wir vermuten, dass Homo heidelbergensis von Erectus abstammt, aber diesen Übergang genau festzulegen, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist in der Paläontologie eigentlich immer sehr schwierig, weil Evolution ein wahnsinnig langsamer Vorgang ist, den wir so nicht beobachten können. Und auch unsere Artdefinition ist ja was Menschengemachtes. Wir haben diese Arten praktisch erschaffen, um die Funde in Schubladen zu stecken, damit Wissenschaftler wissen, worüber sie reden, wenn sie sich unterhalten über bestimmte Funde. Aber die Evolution, die kennt dieses Artkonzept natürlich überhaupt nicht. Und auch so Begriffe wie Missing Links sind total irreführend, weil eigentlich ist jede lebende oder ausgestorbene Spezies eine Übergangsform zu der nächsten. Also der Artbegriff an sich ist eigentlich aus biologischer Sicht schon ein bisschen schwierig.
Das ist auch was ich mir aus dem Gespräch über den Homo erectus gemerkt habe. Diese Abgrenzung von verschiedenen Spezies geht ja meistens darüber, ob sich zwei Individuen paaren können und fruchtbare Nachkommen erzeugen können. Und da ist es ja gerade in dieser Gattung, ich hoffe, das ist das richtige Wort, Homo, schwierig, klare Grenzen zu ziehen.
Ja, natürlich. Und das ist eigentlich überall in der Paläontologie das gleiche Problem. Die Biologen haben es da sehr bequem. Ja, wie Sie schon gesagt haben, die können zwei Individuen nehmen, einer, wo sie wissen möchten, ob die der gleichen Art angehören. Ich meine, klar, natürlich heute läuft alles über Genetik, aber in früheren Zeiten, da nimmt man ein Männchen, ein Weibchen und guckt, ob da wieder was dabei rauskommt, wenn die sich verpaaren, was auch fortpflanzungsfähig ist. Also ich kann ja auch einen Esel und ein Pferd kreuzen oder einen Löwe und einen Tiger, aber da kommt nichts dabei raus, was ich selbst weiter fortpflanzen kann. Also das ist eine Sackgasse dann. Und nur wenn ein Nachkomme dabei rauskommt, der sich auch wieder fortpflanzen kann, wissen wir dann, dass die zwei Elterntiere praktisch der gleichen Art angehören. Und das ist etwas, was in der Paläontologie natürlich überhaupt nicht funktioniert. Alles, was wir haben, in der Regel sind Knochen. Und wir wissen ja auch aus der Biologie, wenn wir uns heute die Tierwelt anschauen, Männchen und Weibchen können sehr unterschiedlich aussehen. Jungtiere und erwachsene Tiere können sehr unterschiedlich aussehen. Und das ist etwas, wo man mitunter, wenn man nur Knochen hat, in Fallen reinlaufen kann. Weil man sieht zwei Individuen, die man gefunden hat. Nehmen wir jetzt an, wir haben von beiden einen Schädel zum Beispiel. Und wir sehen, diese Schädel sehen wahnsinnig unterschiedlich aus. Und dann macht man zwei Arten draus, ohne zu wissen, dass man es vielleicht gerade mit einem Männchen und einem Weibchen der gleichen Art zu tun hat. Da ist zum Beispiel auch der Homo erectus ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es ja diesen Fund in Georgien, wo man, ich glaube, 5 Schädel gefunden hat in einer Fundschicht. Und die Bearbeiter hinterher gesagt haben, also wenn die nicht alle in einer Fundschicht gelegen wären, dann hätten sie da 5 Arten draus gemacht, weil die so unterschiedlich aussehen. Aber dadurch, dass die an einer Stelle in einer Schicht gefunden wurden, war irgendwie schon klar, dass sie alle zur gleichen Art gehören müssen.
Sie sagten eben, heidelbergensis entwickelt sich aus Erectus heraus. Ist das etwas, was in Afrika passiert ist oder passiert das auf dem europäischen Kontinent?
Das ist tatsächlich in Afrika passiert, denn der älteste Fund von Homo heidelbergensis aus Äthiopien, den wir kennen, ist 640.000 Jahre alt. Also der ist nochmal 40.000 Jahre älter als der Fund aus Mauer.
Das heißt, da stellt sich für mich die gleiche Frage wie beim Homo erectus, warum wollte denn heidelbergensis aus Afrika raus und warum gerade Richtung Europa?
Ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Es ist ja nicht die einzige Wanderungsbewegung, die wir in unserer Evolution nachvollziehen können. Warum verlassen Lebewesen ihren angestammten Lebensraum? Und in der Regel hat es was mit Konkurrenz zu tun oder Nahrungsknappheit, vielleicht auch ungünstige Wetterbedingungen. Krieg können wir jedenfalls da ausschließen. Das ist ja heute der Hauptgrund, warum Menschen ihren Lebensraum verlassen. Und man muss sich auch immer wieder klar machen, dass diese Menschen damals ja überhaupt keine Vorstellung von unserem Globus hatten. Also die wussten ja nicht, dass im Norden von Afrika Europa liegt oder im Osten von Afrika sie nach Asien gehen können. Das sind auch Wanderungsbewegungen, die sicherlich über viele Generationen hinweg stattgefunden haben und nicht zufällig verlaufen sind. Schon ist man wahrscheinlich den Tierherden hinterhergezogen oder hat Gefilde aufgesucht mit einem Klima, das angenehmer ist. Vielleicht war es in Afrika auch irgendwann zu trocken. Und ja, und wie gesagt, sie wussten ja nicht, dass sie nach Europa gehen. Ist ja nicht so, dass 5 Homo Heidelbergenses gesagt haben, wir packen jetzt heute unsere Sachen und laufen nach Norden. Also das waren Wanderungsbewegungen über einen sehr langen Zeitraum, über viele Generationen hinweg und die dann eben irgendwann in Europa gelandet sind. Wahrscheinlich im Fall vom Homo Heidelbergenses über Gibraltar, also über die spanische Halbinsel.
Hatten die da rudimentäre Boote oder war das klimatisch so, dass das damals trocken lag und das Mittelmeer ein Binnenmeer war?
Also wir fallen da ja natürlich schon zeitlich ins Eiszeitalter, das ja seit 2,5 Millionen Jahren läuft sozusagen. Also dieser Wechsel aus Warm- und Kaltzeiten. Wir leben ja heute auch in einer Warmzeit, wo eben nur die Pole vereist sind. Und wir gehen davon aus, dass auch das einen Einfluss hatte auf diese Wanderungsbewegung, weil in den Vereisungsphasen ist natürlich grundsätzlich der Meeresspiegel viel niedriger als in Warmzeiten wie heute. Zum Thema Boote, das ist archäologisch, paläontologisch überhaupt nicht nachzuvollziehen. Also da gibt es keine Funde. Es wäre aber wirklich, ich würde fast sagen, arrogant zu behaupten, diese Menschen früher wären irgendwie wahnsinnig dümmer gewesen als wir heute. Die hatten ausgezeichnete Kenntnisse, dazu kommen wir später bestimmt noch. Und Boote kann man nicht ausschließen, aber auch auf gar keinen Fall nachweisen.
Sie haben es mit der Intelligenz schon angesprochen. Was bei alten Menschenarten ja immer so ein Thema ist, ist das Hirnvolumen, die Größe des Schädels. Wo sind wir da bei Homo heidelbergensis unterwegs und was können wir daraus rückschließen?
Also bei Homo heidelbergensis wird ein Gehirnvolumen von ca. 1300 Kubikzentimeter angenommen, also im Schnitt. Es kann auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Das ist ja bei uns Menschen heute genauso. Wir liegen ja so bei 1500 Kubikzentimeter plus minus, also etwa 200 Kubikzentimeter Unterschied. Das Volumen alleine sagt einem jetzt nicht so viel über die Intelligenz. Also Wale haben riesige Gehirne zum Beispiel. Vögel haben wahnsinnig kleine Gehirne und sind verdammt schlau mitunter. Also wenn man sich Krähenvögel oder Papageien anguckt, denen ihre Gehirne sind viel besser vernetzt als das Säugetiergehirn, weswegen da in so ein kleines Vogelhirn mehr reinpasst als bei uns. Also das sind nur so ein paar Beispiele, die zeigen, dass das Volumen gar nicht so aussagekräftig ist. Eher natürlich das Verhältnis zwischen Gehirngröße und Körpergröße. Da sind wir Menschen ja ganz weit vorne. Und also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass diese 200 Kubikzentimeter jetzt so einen riesigen Unterschied gemacht haben.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Homo heidelbergensis in vielen Verhaltensweisen schon dem späteren Homo sapiens ähnlich war.
Durchaus. Also warum nicht? Ja. Wir wissen natürlich nichts über Sprache, Kommunikation. Das ist natürlich was wahnsinnig spannend wäre zu wissen. Hatten die schon so eine Sprache wie wir? Da gibt es dann aber auch wieder anatomische Hindernisse, wie das Zungenbein, das man nur von ganz wenigen fossilen Urmenschen kennt, das ja bei uns eben die Sprache ermöglicht. Und wir Menschen, also wir heutigen Menschen, wir können so gut sprechen, dafür gehen wir ein anatomisches Risiko ein, nämlich das Verschlucken beim Essen. Also unser Kehlkopf ist so weit oben, dass Atem und Speiseröhre nicht ordentlich voneinander getrennt sind. Und kennt ja jeder, dass man sich gerne mal beim Essen verschluckt und dann das Essen aus Versehen eben in der Luftröhre statt in der Speiseröhre landet. Aber das ermöglicht uns diese Konstruktion eben, diese komplexe Sprache, die wir heute haben. Man kennt ganz wenige Zungenbeine von Urmenschen, soweit ich weiß, glaube ich, von einem Neandertaler. Und also so eine komplexe Sprache wie bei uns heute ist nicht anzunehmen, aber durchaus Laute, die man von sich gibt, um zu kommunizieren. Und ja, aber das wäre natürlich, es wäre unfassbar spannend, das rauszufinden, wie sie gesprochen haben und was sie gesprochen haben.
Es gibt auch dieses eine Gen, an dem man diese Sprachfähigkeit versucht festzumachen. Hat man das bei Heidelbergensis gefunden? Und generell, kann man bei diesen alten Knochen überhaupt signifikante DNA rekonstruieren und finden?
Ja, die DNA, das ist so eine Sache. Das war ja das maßgeblich das Max-Planck-Institut in Leipzig, unter damals noch unter der Federführung vom Svante Paabo, der ja auch einen Nobelpreis für seine Paläogenetik bekommen hat, der angefangen hat, sich dafür zu interessieren, DNA aus ausgestorbenen Menschenarten, also denen ihren Knochen zu bekommen. War dann relativ erfolgreich beim Neandertaler und natürlich auch bei archaischen Homo sapiens und auch beim Denisova-Menschen, den man ja anfangs praktisch nur von seiner DNA kannte. Und tatsächlich, als ich noch Kurator war für den Homo heidelbergensis aus Mauer, eben am Institut, war auch Svante Paabo damals bei uns und war total heiß drauf, an diesem Unterkiefer eine DNA-Analyse zu machen. Da der Unterkiefer sehr wertvoll ist, haben die dann damals erstmal Tierknochen mitgenommen. Man hat ja in Mauer neben dem Unterkiefer ungefähr 6000 Wirbeltierfossilien gefunden, also ein großer Fundus, aus dem man zehren kann, und haben dann viele, viele Tierknochen auf DNA untersucht und leider nichts gefunden, sodass natürlich dann auch keine Probe von dem Unterkiefer genommen wurde. Also das Problem bei dem Homo heidelbergensis ist einmal das hohe Alter und oft die Fundsituation. Fossilien, die DNA liefern, sind erstens meistens jünger. Also ich glaube, das älteste ist tatsächlich 1 Million Jahre, aber es ist auch eine Ausnahme. Und es sind meistens Höhlenfunde. Denn Höhlen haben ja ein ganz eigenes Klima und sind in der Regel relativ kühl und feucht. Und DNA ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Das heißt, wenn die Lagerungsumstände nicht passen, dann zerfällt die einfach wahnsinnig schnell. Und das war wohl in Mauer der Fall. Und auch bei anderen Homo heidelbergensis-Funden. Also die Funde aus Spanien in der Grandolina, die sind tatsächlich älter als die Funde aus Mauer, aber eben Höhlenfunde. Und die wurden immer zu Homo heidelbergensis gestellt. Da hat man dann aber eine DNA, also DNA-Analysen gemacht an den Funden in diesen Höhlen. Und hat den dann diese Funde aus Homo heidelbergensis rausgenommen. Die werden heute als Homo antecessor eingeordnet.
Aber mal so ganz allgemein gefragt, würde ich eine Zeitmaschine haben und zurückfliegen und mich vor einen Homo heidelbergensis stellen, würde ich denken, oh, ein Mensch oder oh, ein Affe?
Wahrscheinlich eher oh, ein Mensch. Denn es gibt natürlich optische Unterschiede zu uns Menschen heute, aber die optischen Unterschiede zu den Affen sind wesentlich signifikanter. Also der Körperbau, würde sagen wir mal alles vom Hals abwärts, sehr ähnlich zu uns. Also natürlich ein aufrechter Gang, keine äffische Haltung oder so, sondern ein richtig aufrecht gehender Mensch. Menschen gehen ja schon wesentlich länger aufrecht, als dass sie zum Beispiel ein großes Gehirn haben. Aber die Unterschiede sieht man dann hauptsächlich im Gesicht. Es ist so, dass zum Beispiel nur wir moderne Menschen dieses vorspringende Kinn haben. Also jeder, der sich an den Unterkiefer fasst, kann das auch fühlen, dieses vorspringende Kinn. Das sieht man auch am Knochen eindeutig. Und das ist etwas, was übrigens nicht nur dem Homo heidelbergensis, sondern allen Urmenschen fehlt. Also da kann ich jedem einen Tipp fürs Leben geben, wenn er mal irgendwo auf dem Acker oder im Wald einen menschlichen Unterkiefer findet und nicht weiß, ob er damit lieber zur Polizei oder ins Museum geht, muss er einfach nur gucken, ob er ein Kinn hat. Wenn es ein Kinn hat, muss man zur Polizei, dann ist es nämlich ein moderner Mensch. Und wenn es kein Kinn hat, dann geht man ins Museum, dann hat man einen Urmenschen gefunden. Also dieses fliehende Kinn, das würde uns schon auffallen, wenn wir ihm gegenüberstehen. Genauso das Gesicht ist nicht ganz so flach wie unseres. Also der Unterkiefer ist ja, oder das Gebiss an sich ist ja sehr groß. Das heißt, wir haben schon noch so eine kleine vorstehende Schnauze. eine relativ breite Nase und dann über den Augen diese Überaugenwülste, die ja bei uns modernen Menschen heute weitgehend verloren gegangen sind. Und dem Homo heidelbergensis fehlte eine Stirn. Und das ist auch bei vielen Urmenschen so. Also direkt über diesen Überaugenwülsten geht's steil nach hinten weg. Und der Schädel ist auch, also unsere Schädel sind wirklich annähernd fußballrund mit diesem flachen Gesicht, während eben so ein Homo heidelbergensis Schädel eine Schnauze hat, diese dicke Überaugenwülste, die fliehende Stirn, das fliehende Kinn und dann eben ein Gehirnschädel, der wesentlich länglicher ist als unserer. Also diese Unterschiede würden uns beim lebenden Homo heidelbergensis sicher gleich ins Auge fallen.
Der Homo heidelbergensis hat offensichtlich in der Nähe des heutigen Heidelbergs gelebt. Wo in Europa können wir denn noch seine Existenz nachweisen? Wo haben wir noch Knochen von ihm gefunden?
Ja, also das erstreckt sich tatsächlich fast über den gesamten europäischen Kontinent. Also es gibt Funde in Frankreich, in England, Italien, Ungarn und Griechenland.
Können wir da auch Schlüsse ziehen auf die Zeit, wann die dort gelebt haben, was die Bevölkerungsdichte, die Bevölkerungsanzahl gewesen ist?
Ja, Bevölkerungsdichte oder auch Gruppengrößen sind sehr schwer abzuschätzen, da es sich oft um Einzelfunde handelt. Also wir in Mauer haben ja nur diesen einen einzigen Unterkiefer. Auch in Frankreich, in Totavelle, hat man neben dem Gesichtsschädel nicht viel gefunden. Und so setzt sich das fort in den Funden. Also eine Gruppengröße abzuschätzen ist sehr schwierig. Wir sagen immer so um die 20 vermutlich. Was das dann für die gesamte Bevölkerung auf dem europäischen Kontinent bedeutet, da gibt es natürlich Hochrechnungen, Abschätzungen. 2024 gab es zum Beispiel eine Studie über die Habitate, die der Homo heidelbergensis genutzt hat und wie umweltverträglich er war, also gegenüber Umwelteinflüssen. Und er war wahrscheinlich, weil es gibt auch keine Funde, nicht im Nordosten von Europa unterwegs, sondern lieber in gemäßigten Regionen, wo es dann eben auch Jagdbeute gibt oder Bäume, Holz als Werkzeugquelle. Und die Studie hat gesagt, naja, also vielleicht so 14.000 plus minus, die sich da auf dem europäischen Kontinent verteilt haben. Aber mit solchen Zahlen muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil das können nur Schätzungen sein.
Bei solchen Zahlen müssen wir auch davon ausgehen, dass die ja in maximal Großfamiliengruppen gelebt haben und da keine größeren Ansiedlungen und Verdichtungen gegeben hat, oder?
Ganz genau, ja. Und man muss ja auch immer bedenken, dass wir es da noch mit Menschen zu tun haben, die hauptsächlich nomadisch unterwegs waren. Also die nicht lange an einer Stelle geblieben sind, sondern sie waren ja angewiesen auf ihre Jagdbeute. Im Fall vom Homo heidelbergensis waren das hauptsächlich Pferde. Und Pferdeherden ziehen ja auch umher, immer auf der Suche nach Nahrung. Und vermutlich sind die Gruppen vom Homo heidelbergensis nicht lange an einem Ort geblieben, sondern immer diesen Tierherden hinterhergezogen.
Schauen wir doch noch ein bisschen mehr auf dieses Alltagsleben des Homo heidelbergensis. Wenn er nicht gerade Pferde gejagt hat, wie sah der Alltag aus?
Ja, da gibt es auch schöne Statistiken im Vergleich, wie sich so die Zeitaufteilung ist in solchen steinzeitlichen Völkern und wie es bei uns heute ist. Also ich fange mal mit bei uns heute an, damit wir so ein bisschen einen Vergleich haben. Wir schlafen 8 Stunden, wir arbeiten in der Regel am Tag 8 Stunden. Heutzutage verbringen Menschen ungefähr 2 bis 3 Stunden des Tages dann noch im Internet, soziale Medien und solche Geschichten. Dann auch noch 2, 3 Stunden Fernsehen und dann war es das eigentlich mit dem Tag. Für echte soziale Kontakte haben wir heute relativ wenig Zeit. Wenn wir jetzt in die Steinzeit zurückgehen, was gleich bleibt, sind wahrscheinlich die 8 Stunden Schlaf. Also das ist einfach das, was ein Homo sapiens braucht, um ein fittes Gehirn am Tag zu haben. Und dann haben diese Urmenschen natürlich Zeit verbracht mit der Jagd, aber das, was wird denn das gewesen sein? Vielleicht 1, 2, 3 Stunden am Tag. Und dann hatte man tatsächlich viel Zeit einmal für soziale Kontakte und dann natürlich auch muss man viel Zeit stecken in seine Werkzeugherstellung und auch Werkzeug ja tauglich halten, also dass man sich darum gekümmert hat. Und vom Homo heidelbergensis wissen wir zum Beispiel durch die Funde aus Schöningen in Niedersachsen, dass sie etwa 2 bis 2,50 Meter lange Speere aus Fichtenholz verwendet haben zur Jagd. Und so eine Speerherstellung, die frisst durchaus auch Zeit. Und auch ganz generell die Herstellung von Steinwerkzeugen oder anderen Werkzeugen aus Holz, das hat sicherlich einiges an Zeit in Anspruch genommen, aber auf gar keinen Fall die 8 Stunden, die wir heute mit Arbeit verbringen. Also Steinzeitmenschen hatten viel mehr Zeit, sich auch umeinander zu kümmern und miteinander zu tun zu haben im direkten Kontakt.
Wie viel Zeit ging denn dafür drauf, die Gegenstände des alltäglichen Lebens herzustellen? Also ich denke an sowas wie Steinwerkzeuge, eventuell auch, wenn es Nomaden waren, sowas wie Hütten oder Zelte und auch Waffen, also Speere und ähnliches. Wie viel musste der Homo heidelbergensis da ranklotzen?
Ja, man schätzt so zwischen 3, 4 Stunden am Tag.
Teilzeitjob, also das klingt sehr angenehm.
Ja, genau.
Wie sieht's aus mit der Nutzung von Feuer, was ja auch immer so ein großer Punkt ist, den man zumindest so in meinem populärwissenschaftlichen Denken als den Weg zur Menschheit hat? Also konnte der Heidelbergensis mit Feuer umgehen, konnte er sogar selber herstellen?
Ja, da also, dass er Feuer genutzt hat, da ist man relativ sicher. Der Nachweis von Feuernutzung geht ja auch schon bis zum Homo erectus zurück. Also das hat er sicherlich beherrscht. Feuer erzünden ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich habe das auch schon mehrfach probiert mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man in der Steinzeit so hatte. Also einmal mit Feuerstein und Pyrit. Tatsächlich kann man kein Feuer machen, wenn man zwei Feuersteine aufeinander schlägt. Das ist auch so ein weit verbreiteter Irrtum. Man braucht zwar einen Feuerstein, aber das Gegenstück muss irgendein eisenhaltiges Mineral am besten sein. Da eignet sich zum Beispiel Pyrit, also Katzengold, sehr gut. Oder auch diese Geschichte, wo man so einen Holzstab nimmt und den hin und her windet, bis eben durch die Reibung Hitze entsteht. Inwieweit das selbst gemacht wurde, kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Und ich denke, also wenn ich ein Homo heidelbergensis wäre, ich würde, glaube ich, lieber auf einen Waldbrand warten und mich da dann bedienen. Was aber natürlich auch extrem schwierig ist, ist Feuer dann, wenn man es erstmal hat, am Leben zu erhalten oder vielleicht auch sogar zu transportieren. Also man kann ja Glut transportieren, aber das ist alles sehr wahnsinnig schwierig und war bestimmt ein zentraler Punkt im Leben von einem Homo heidelbergensis. Denn Feuer hat ja viele Funktionen. Also man kann damit einmal natürlich sein Essen garen, was für unsere Verdauung ein echter Fortschritt war. Man kann Wildtiere, also Raubtiere, von einem fernhalten. Gerade Homo heidelbergensis hat mit Löwen, Säbelzahn, Katzen, Bären und solchen Tieren zusammengelebt. Und was wir auch oft vergessen, weil wir in einer Welt leben, die 24/7 taghell ist, Feuer macht die Nacht hell. Also in einer Welt ohne Städte, Straßenlaternen, Taschenlampen und was wir heute alles haben, sind die Nächte, wenn nicht gerade eine Vollmondnacht ist, stockdunkel. Und dann kann so ein Feuer auch wahnsinnig wichtig sein zum Hellmachen, zum Orientieren, damit vielleicht andere auch das Lager wiederfinden, die in der Nacht zurückkommen von irgendwelchen Ausflügen. Ja, also Feuer und warm macht's natürlich auch, das ist auch nicht zu vernachlässigen.
Können wir aus den Funden der Knochen, die Sie haben, rückschließen, ob es sich da auch um geplante Beerdigung gehandelt hat? Also haben sich die Heidelbergenses um ihre Toten gekümmert oder gibt es auch vielleicht im Schritt davor Funde, die darauf hinweisen, dass Schwerverletzte gepflegt wurden, dass man sich um die gekümmert hat? Also inwiefern gab es da so ein soziales Miteinander und auch eine Art von Umgang mit dem Tod?
Ja, also zum Thema Verletzte, da sind wir in Mauer ganz weit vorne tatsächlich, denn unser Unterkiefer weist einen Kieferbruch auf. Diesen Kieferbruch sieht man weder am Fossil selbst, auch auf den Röntgenbildern, die 1907 gemacht wurden, ist er nicht zu erkennen. Erst als man ihn 2006 an der Uni Heidelberg in der Medizin in eine CT-Röhre geschoben hat, hat man entdeckt, dass im linken Kieferast ein Kieferbruch durchläuft, der Y-förmig ist. Der weist darauf hin, dass es eine Gewalteinwirkung von unten gab. Also entweder ist er sehr ungünstig gefallen auf einen Stein oder irgendwas oder hat tatsächlich von jemand anderem einen Kinnhaken kassiert. Jedenfalls ist dieser Kieferbruch verheilt. Das heißt, wurde überlebt. Und jeder kann sich vorstellen, dass in der freien Wildbahn eigentlich ein Kieferbruch ein Todesurteil ist. Also ein Löwe oder ein Krokodil oder auch eine Giraffe, wenn die sich den Kiefer brechen, dann müssen die in der Regel verhungern und sterben. Und unser Urmensch in Mauer hat diesen Kieferbruch überlebt. Er ist ihm offenbar auch in jungen Jahren zugefügt worden, weil er sehr gut verheilt ist. Und das spricht tatsächlich dafür, dass man sich um ihn gekümmert hat. Also irgendjemand hat ihm vielleicht das Essen vorgekaut, damit er es dann nur noch runterschlucken musste. Man hat ihn irgendwie versorgt, dass er eben diesen Kieferbruch überleben konnte. Also da wissen wir auf jeden Fall allein durch diesen einen Unterkieferfund, dass es da offenbar irgendeine Art von sozialen Strukturen gegeben haben muss. Was jetzt Bestattung und Umgang mit den Toten angeht, da wissen wir tatsächlich beim Homo heidelbergensis praktisch nichts. Das sieht ja beim Neandertaler etwas anders aus. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man sich jetzt vorstellt, man lebt als so eine Sippe aus 10, 15 Leuten in freier Wildbahn und ein Angehöriger verstirbt, wie auch immer, dann ist es relativ ungünstig, den einfach rumliegen zu lassen. Einmal natürlich wegen der Ausbreitung von Krankheiten, ne, wenn so ein Leichnam verwest, das ist meistens recht unangenehm in jeglicher Hinsicht und lockt natürlich auch Raubtiere an. Also man hat zwei Möglichkeiten. Man kann ihn entweder irgendwo hinlegen, wo man weiß, dass man nicht mehr hinkommt, aber möchte man wirklich, dass sein Verwandter jetzt dann zugucken, wie er von Hyänen oder Säbelzahnkatzen aufgefressen wird? Das ist eigentlich nicht schön. Und dann ist Vergraben eigentlich die naheliegendste Lösung. Aber ob Homo heidelbergensis das wirklich gemacht hat, können wir nicht nachweisen.
Also wir finden da auch keine, ich nenne es mal Glücksbringer, Amulette, irgendwelche Kultgegenstände, die auf irgendeine Art von Kultur oder Religion nach Lebensglauben hinweisen.
Nein, die gibt es bei Homo heidelbergensis nicht.
Wie sieht es denn aus mit Schmuck oder Malereien, also irgendwas, was über das Alltagsleben hinausgeht, was Aktivitäten darstellt, die nicht nur auf das nackte Überleben ausgerichtet sind?
Ja, auch da sieht es ziemlich spärlich aus tatsächlich. Also das Gros der Höhlenmalereien und auch figürlichen Künste, also Schwäbische Alb zum Beispiel, was man da gefunden hat, das wird ja tatsächlich alles Homo sapiens zugeschrieben. Es gibt eine einzige Höhle in Spanien, wo man die Höhlenmalereien datiert hat und die derartig alt sind, dass man geschlossen hat, dass der einzige Verursacher für diese Höhlenkunst der Neandertaler gewesen sein könnte, wobei das auch noch ein bisschen umstritten ist. Aber bei Homo heidelbergensis gibt es da tatsächlich nichts, was in diesen Zeitraum passt.
Jetzt haben wir schon immer wieder diesen Unterkiefer von Mauer erwähnt und ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Sie uns gerne die Geschichte des Unterkiefers von Mauer erzählen können.
Ja, das mache ich doch gerne. Also es hat sich Folgendes zugetragen. Um die Jahrhundertwende, also 19. bis 20. Jahrhundert, wurden in der Umgebung von Mauer, also Mauer liegt etwa 20 Kilometer südöstlich von Heidelberg, in der Umgebung hat man Sand abgebaut. Also dort gibt es Sandablagerungen in großen Mächtigkeiten. Und Sand ist ja auch heute noch der zweitknappste Rohstoff der Welt nach Wasser, weil man braucht Sand einfach zum Bauen. Und man möge meinen, die Erde hat genug Sand, aber tatsächlich ist zum Beispiel der Sahara-Sand für den Bau überhaupt nicht geeignet, weil die Sandkörner durch den Transport, durch den Wind total rund geschliffen sind. Also man braucht Sandkörner, die eher eckig sind für Zement und solche Geschichten, damit das eben gut hält. Und in Mauer gibt es eben Flussablagerungen von Sand. Den hat der Neckar dort abgelagert und den hat man abgebaut. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, um die Jahrhundertwende hat dieser Sandabbau so stattgefunden, dass es noch viel Handarbeit war. Also mit Schaufeln und Pferdekutschen und die Sandarbeiter waren an diesen Sandwänden gestanden, die zum Teil 20 bis 30 Meter hoch waren. Also das sieht man, mit was für Mächtigkeiten da abgelagert wurden. Und haben den Sand eben mit der Schippe da rausgeholt. Dann wurde der auf ein Sieb geworfen, um eben gleich den Fein vom Grobanteil zu trennen. Und der feine Sand wurde dann mit Pferdekutschen weggefahren. So, und wenn man jetzt mit so einer Schaufel in dem Sand rumwühlt und da eh schon Fossilien drin sind, dann findet man die natürlich auch. und auf diese Sandgruben und ihre Fossilfunde aufmerksam geworden sind zuerst Wissenschaftler aus Karlsruhe, die dann auch den Auftrag praktisch gegeben haben, ihnen diese Fossilien zuzuführen. Und in Karlsruhe an dem Naturalienkabinett war das, das war der Vorgänger vom heutigen Naturkundemuseum dort, gab es dann Personalwechsel und das Interesse ist abgeflacht. Und später waren es dann die Heidelberger Wissenschaftler, namentlich Professor Otto Schödensack, der wusste, da wo man Elefantenfossilien findet, und das war in der Maurerumgebung der Fall, könnte es auch sehr gut sein, dass man vielleicht eines Tages das Fossil von einem Urmenschen findet. Und Schödensack hat dann wirklich die Sandarbeiter geschult, hat ihnen gezeigt, wie sehen Fossilien aus, wie sehen vor allem Knochen von Menschen aus, worauf muss man achten. Das Gute an der ganzen Geschichte war, dass der Grubenpächter von der Sandgrube in Mauer dem Ganzen sehr zugetragen war. Also der hätte ja auch sagen können, also eure paläontologischen Sachen, das interessiert mich überhaupt nicht, das hält meine Sandarbeiter nur auf. Nee, im Gegenteil, der war da sehr zugetragen, das war auch wirklich förderlich. Und der Professor Schödensack, wenn die Sandarbeiter bei ihm Fossilien abgeliefert haben, dann hat er ihnen auch ein sogenanntes Knochengeld bezahlt, also eine kleine Belohnung. Und das war für die Sandarbeiter sicherlich auch ganz attraktiv. So, und ein Sandarbeiter, der Daniel Hartmann, der hat offenbar sehr gut bei den Schulungen aufgepasst vom Professor Schödensack. Der hat dann am 21. Oktober 1907 eben was auf seiner Schaufel gehabt, beziehungsweise vom Schrägsieb gefallen, wo er gleich gesagt hat, ich glaube, ich habe einen Urmenschen gefunden. Und das waren zwei Unterkieferhälften, also zerbrochen in zwei Hälften. Auf einer Unterkieferhälfte war ein dicker Sedimentklumpen, der die Zahnreihe verdeckt hat zum großen Teil, aber auf der anderen Kieferhälfte war die Zahnreihe sehr gut zu sehen. Und dann hat der Grubenpächter, der Josef Rösch, den Professor Schödensack informiert über diesen Fund. Dann ist der Schödensack sofort nach Mauer geeilt am nächsten Tag, um sich das anzuschauen und hat dann gleich bestätigt, ja, wir haben hier den Fund von einem Urmenschen. Der Legende nach soll Daniel Hartmann an dem Tag, wo er den Unterkiefer gefunden hat, in seine Stammkneipe marschiert sein und gerufen haben, Achtung Dialekt, heit ha wieder Adam gefunden. Also heute habe ich den Adam gefunden und diesen Spitznamen Adam hat er übrigens bis heute. So, und Professor Schödensack hat den dann mitgenommen nach Heidelberg, hat ihn präparieren lassen. Also man hat diesen Sedimentklumpen auf der einen Kieferhälfte entfernt und hat ihn dann wieder zusammengeklebt. Er war genau da in der Mitte auseinandergebrochen, wo unser Kinn heute sitzt. Und hat dann eine Beschreibung gemacht für diesen Unterkiefer. Und wenn man so ein neues Fossil findet, muss man natürlich immer erstmal abgleichen. Gibt es diese Art schon, also diese Spezies? Passt es zu irgendeinem Fossil, das wir schon kennen? Oder haben wir es hier mit einer neuen Art zu tun? Und da hat es der Schuldensack relativ einfach gehabt, denn der Unterkiefer aus Mauer war erst der dritte Urmenschenfund weltweit. Die ersten waren die Java-Schädel vom Homo erectus und der zweite war der Neandertaler 1856 und dann eben 1907 der Unterkiefer aus Mauer. Und nach seinen Vergleichsstudien war Professor Schödensack klar, okay, das ist weder ein Neandertaler noch ein Homo erectus und war dann eben, ja, konnte dann einen neuen Artnamen vergeben und hat dann diesen Unterkiefer eben Homo heidelbergensis genannt, also der Mensch aus Heidelberg. Eigentlich wäre es ja Homo maureriensis, weil er ist ja in Mauer gefunden worden, nicht in Heidelberg. Aber der Professor Schödensack war eben an der Uni Heidelberg tätig und hat sich gedacht, naja gut, Heidelberg ist auch eine ziemlich berühmte Stadt, dann nenne ich diese Art Homo heidelbergensis. Und ja, das war im Grunde die Fundgeschichte. Zweiten Weltkrieg war es so, dass man Angst hatte, dass dem Unterkiefer in Heidelberg was passieren könnte. Und hat ihn ausgelagert in einem Salzbergwerk bei Kochendorf. Und dazu muss man sagen, es war so, als man diesen Sedimentklumpen an der einen Kieferhälfte entfernt hat, sind dabei Backenzähne mit abgebrochen. Das war nicht schlimm, das passiert mal beim Präparieren, dann hat man die wieder aufgeklebt. So, und als er dann während dem Zweiten Weltkrieg in diesem Salzbergwerk war und man ihn dann nach dem Krieg wieder rausholen wollte, da war er übrigens zusammen mit dem Steinheimer Schädel, der ja in Steinheim an der Mur gefunden wurde. Und als man ihn dann dort wieder rausholen wollte, war diese Kiste, in der Unterkiefer drin war, aufgebrochen und er war weg. Man hat ihn dann einige Zeit später wieder gefunden auf einem Müllhaufen. Er war wieder in zwei Hälften zerbrochen und die vier abgebrochenen Zähne waren verschwunden. Und zwei hat man dann wiedergefunden und zwei nicht. Und das ist übrigens der Grund heute, warum dem Original zwei Zähne fehlen. Also als man ihn gefunden hat, war das Gebiss vollständig. Da waren alle 16 Zähne da vom Unterkiefer. Und seit dem Zweiten Weltkrieg fehlen ihm leider zwei Zähne. Danach hat man dann zum Beispiel den Fund in Totavel gemacht oder auch die Funde in Spanien und in Griechenland. Und dann kamen auch irgendwann die afrikanischen Funde, wo man festgestellt hat, okay, Homo heidelbergensis ist nicht nur eine europäische Art, sondern es ist auch eine Art, die in Afrika entstanden ist, wie viele oder die meisten Urmenschenarten. Und durch diese weiteren Funde, also da kann ich zum Beispiel ein Beispiel nennen, der Fund aus Totavel in Südfrankreich. Totavel ist auch die Partnerstadt von Mauer wegen diesen beiden Funden. Obwohl dieser Schädel mehr als 1000 Kilometer von dem Fund in Mauer entdeckt wurde und auch 150.000 Jahre jünger ist, passt dieser Oberschädel fantastisch auf den Unterkiefer aus Mauer drauf. Also das ist total erstaunlich. Und ja, so hat man einfach mit der Zeit gemerkt, okay, der Professor Schöten sagt, der hat da den Holotypen, also der Holotyp ist der erste Fund einer neuen Art und der Unterkiefer aus Mauer ist somit ein Holotyp. Ja, dass man da eben die Grundlage für eine neue Art gefunden hat und eine Art, die offenbar ziemlich wichtig ist.
Wir haben es vorhin schon angerissen. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Es ist ja immer noch nicht komplett anerkannt, oder es ist eine Forschungsdiskussion, ob Homo heidelbergensis wirklich eine eigene Spezies ist. Es gibt da diese Diskussion zwischen den sogenannten Lampen und den Splittern. Sie haben ja auch eben von einem Stammbusch statt einem Stammbaum gesprochen. Also nochmal, wie kann man denn da argumentieren, zu sagen, das ist eine eigene Spezies? Andererseits, was sind die Argumente zu sagen, das ist keine eigene Spezies?
Ja, also fange ich mal mit den Argumenten für eine eigene Spezies an. Wir haben natürlich einmal morphologische Unterschiede zum Erectus, zu dem er ja gerne gestellt wird. Also morphologisch bedeutet, wie die Knochen aussehen. Da ist der Erectus eindeutig, wie soll ich sagen, urtümlicher als der Homo heidelbergensis. Vor allem im Hinblick auf den Kiefer, den wir ja sehr gut vergleichen können, gerade mit dem Fund aus Mauer. Aber auch der Körperbau zum Beispiel. Homo erectus war wohl eher hochgewachsen, während der Homo heidelbergensis wohl eher mit 1,60, 1,70 ein bisschen kleiner und stämmiger war als der Homo erectus. Und dann natürlich auch die Lokalität. Also die Homo heidelbergensis als eine Art ansehen, die teilen das tatsächlich zwischen Europa und Asien auf. Also man sagt, die Menschen, die man auf dem asiatischen Kontinent findet, sind Homo erectus. Und die, die man in Europa findet, also Afrika lasse ich jetzt mal aus, die klassifiziert man als Homo heidelbergensis. Und wie Sie schon gesagt haben, es kommt halt darauf an, ob man sich eher zu den Lampern oder den Splittern zählt. Und die Splitter, also das sind die, die sagen, Homo heidelbergensis wäre eine eigene Art. Die Lamper, das sind eher die, die alles zusammenwerfen. Also die würden alle Homo heidelbergensis Funde zum Erectus stellen. Eben um auch das Ganze zu vereinfachen und weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das Artkonzept einfach in der Paläontologie ziemlich schwierig umzusetzen ist, weil man es eben nur mit Merkmalen zu tun hat und man keine Lebensweise, Ernährung und solche oder DNA mit einbeziehen kann. Man würde dann natürlich, wenn man sagt, Homo heidelbergensis und Homo erectus gehört zusammen, wäre eine Art. Man kann sich natürlich dann auch das Unterartkonzept überlegen. Na, also dann wäre es Homo erectus heidelbergensis. Das war ja auch tatsächlich eine Zeit lang der Fall, dass man gesagt hat, der heidelbergensis ist einfach nur eine Unterart von dem erectus. Das war auch die Zeit, als man dachte, der Neandertaler wäre eine Unterart von uns. Der hieß tatsächlich Homo sapiens neandertalensis und unsere eigene Art hieß Homo sapiens sapiens. Von dem Konzept ist man mittlerweile weg. sondern es ist Homo sapiens, Homo neanderthalensis und eben Homo heidelbergensis. Die Diskussion ist noch lange nicht am Ende. Also wir sind sicherlich nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, wir wissen jetzt ganz genau, dass Heidelberger eine eigene Art ist und keine Unterart vom Erectus. Wer weiß, ob wir das überhaupt jemals rausfinden. Also ich denke, das ist halt auch ein Zeichen der Wissenschaft. Sie ist ständig im Fluss, es wird ständig diskutiert und die finale, endgültige Antwort, die werden wir vielleicht nie finden.
Der Standardspruch bei sowas ist ja immer, wir brauchen mehr Forschung. Also was passiert aktuell im Feld der Erforschung des Homo heidelbergensis? Gibt es aktuelle Projekte? Gibt es Grabungen? Was wird gerade genau erforscht? Und auch ganz wichtig, abgesehen von dieser ganzen Speziesfrage, was wollen Sie denn sonst auch gerne wissen?
Ja, in Mauer selbst, kann ich schon mal sagen, finden keine Grabungen statt. Der Fundort ist tatsächlich noch erhalten. Das war dem ehemaligen Bürgermeister von Mauer zu verdanken, weil, wie bei der Grube Messel zum Beispiel auch, man hatte überlegt, da eine Mülldeponie draus zu machen. Und das hat der Bürgermeister damals verhindert. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, war aber ein Naturschutzgebiet draus zu machen. Und wir alle wissen, Naturschutzgebiete unterliegen sehr strengen Auflagen und dann kann man nicht einfach hingehen und losbuddeln. Also in Mauer findet es zurzeit nicht statt. Die aktuellsten Grabungen, die laufen vor allem in Spanien und in Frankreich bei den Funden, die auch regelmäßig neue Funde machen. Und der Standardspruch ist nicht nur, wir brauchen mehr Forschung, sondern wir brauchen auch mehr Funde. Es ist einfach in allen paläontologischen Bereichen so. Wenn man offene Fragen hat, ist immer, wir brauchen mehr Funde. Und also der Unterkiefer in Mauer, muss man tatsächlich sagen, ist mit den aktuellen Methoden, die wir haben, tatsächlich ausgeforscht im Moment. Ja, also DNA war nicht möglich, CT, MRT hat man gemacht, um sich die innere Struktur des Unterkiefers anzuschauen. Und wir müssen jetzt praktisch warten, dass die Methodik in der Wissenschaft neue Fortschritte macht und dann ist ja vielleicht doch mal irgendwann eine DNA-Analyse möglich. Das ist nie auszuschließen. Die aktuellste Studie, die ich gefunden habe zum Homo heidelbergensis generell, waren einmal eben das, was ich vorhin erzählt habe, die Studie 2024 mit den Habitaten, die der Homo heidelbergensis genutzt hat. Man hat 2023, das war auch wieder das Max-Planck-Institut in Leipzig, über DNA von Denisova-Menschen, Neandertaler und Homo sapiens rausgefunden, dass wahrscheinlich der Homo heidelbergensis nicht nur der gemeinsame Vorfahre von Neandertaler und Homo sapiens ist, sondern vermutlich auch vom Denisova-Menschen, wird aber in den Stammbäumen meistens noch offen gelassen. Ja, das umfasst das, glaube ich, ganz gut.
Es gibt heute keinen Homo heidelbergensis mehr. Wir wissen ja dank den verschiedenen Forschungen, Sie haben ja auch den Svante Paabo erwähnt, dass in unserem eigenen DNA-Pool auch ein ganz klein bisschen Neandertaler mit drinsteckt, eventuell sogar ein bisschen Erectus. Ist der Heidelbergensis wirklich ausgestorben oder ist er in uns oder anderen Menschenarten aufgegangen?
Ja, da muss man einen kleinen Exkurs machen zu dem Begriff Aussterben ganz generell. Also in der Erdgeschichte ist es so, dass ganz selten stirbt was wirklich nachkommenslos aus. Also selbst die Trilobiten, die es an der Perm-Trias-Grenze dahin gerafft hat, haben Nachkommen hinterlassen. Das sind heute unsere Insekten- und Spinnentiere. Oder auch die Dinosaurier sind nicht ausgestorben komplett, sonst hätten wir heute keine Vögel, die um uns herum flattern. Also dass wirklich was komplett von der Bühne des Lebens verschwindet, ist ganz, ganz selten. Und genauso ist es bei unseren Urmenschen auch. Wir werden auch immer ganz oft gefragt, nicht unbedingt auf Homo heidelbergensis bezogen, sondern gerade beim Neandertaler, warum ist der Neandertaler ausgestorben? Und auch da können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass es kein Aussterben war im eigentlichen Sinne, sondern Homo sapiens kam nach Europa, der Neandertaler war da schon und der Homo sapiens hat sich einmal mit dem Neandertaler vermischt. Das können wir ja heute, wie Sie ja auch schon angesprochen haben, in unserer DNA nachweisen. Also alle Europäer bis zu 3% Neandertaler-DNA in sich hat ja auch zum Beispiel eine Rolle gespielt, als es um Corona ging. Dafür hat der Svante Paabo ja seinen Nobelpreis bekommen, weil bestimmte Neandertaler-Gene offenbar zu einem schwereren Verlauf geführt haben bei Corona. Und so ist der Neandertaler, der auch wahrscheinlich in kleineren Gruppen gelebt hat als der Homo sapiens, irgendwann in uns praktisch aufgegangen. Also man kann, glaube ich, auf gar keinen Fall sagen, dass Homo sapiens den Neandertaler ausgerottet hat. Das haben wir mit ganz vielen anderen Tierarten gemacht, das können wir ganz gut. Beim Homo heidelbergensis ist es so, dass wir das natürlich DNA-technisch nicht nachvollziehen können, was da passiert ist. Und ob er wirklich ausgestorben ist, wage ich zu bezweifeln, sondern es gab einfach eine evolutionäre Weiterentwicklung in zwei verschiedene Richtungen. Also die Homo heidelbergensis, die in Afrika geblieben sind, die haben sich weiterentwickelt zu uns Homo sapiens. Und die Homo heidelbergensis, die nach Europa gewandert sind, die haben sich weiterentwickelt zum Neandertaler. Zwei Populationen werden durch eine Barriere getrennt. Eine Barriere kann ein Meer sein, ein Gebirge, irgendwas, was für diese Art unüberwindbar ist. Und dann entwickeln sich diese zwei Populationen natürlich in unterschiedliche Richtungen. Und so ist es auch beim Homo heidelbergensis passiert. Also ich glaube nicht, dass wir da wirklich von Aussterben sprechen könnten. Wenn der Homo heidelbergensis ausgestorben wäre, dann wären wir heute wahrscheinlich nicht hier.
Zum Abschluss. Sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie auch die Vorsitzende des Vereins sind, der sich mit diesem Unterkiefer in Mauer befasst. Haben Sie den schon mal angefasst? Darf man sowas überhaupt in die Hand nehmen? Oder haben Sie woanders mal einen heidelbergensis Knochen gefunden, ausgegraben, berühren können?
Ja, also ich war ja viele Jahre Kurator für den Original-Unterkiefer. Und insofern habe ich den sehr oft in der Hand gehabt, habe ihn oft Leuten gezeigt, habe ihn auch zu Ausstellungen gefahren, in die Vitrine gesetzt und aus dem Tresor rausgeholt. Auch für Fernsehdokumentationen habe ich das gemacht oder auch für einen anderen Podcast schon. Also ich habe ihn tatsächlich, das Original, oft in der Hand gehabt, aber niemals mit den blanken Fingern. Also man muss immer Handschuhe anziehen. Denn man muss immer mit einberechnen, was für Methodiken in Zukunft möglich sind. Und da hat man in der Vergangenheit des Unterkiefers, ich würde nicht sagen, einen Fehler gemacht. Man hat es damals einfach nicht besser gewusst. Man dachte, man müsste dieses Fossil irgendwie haltbar machen und hat es in Schellack getränkt. Schellack wird aus Tierknochen hergestellt, also was so beim Metzger abfällt, Schwein, Rind. Und das ist zum Beispiel auch was die DNA-Analyse heute wahnsinnig schwierig macht, weil dieser Schellack halt in die Poren reingezogen ist von diesem Fossil. Aber trotzdem müssen wir heute einfach wahnsinnig vorsichtig sein, dass wir das nicht weiter kontaminieren. Ich selbst habe noch kein Homo heidelbergensis ausgegraben, viele andere Viecher, aber noch keine Urmenschen. Aber ja, also ich hatte den Holotypen in der Hand zumindest. Thank you.